Auffahrend in den Himmel hat unser Herr die Gefangenschaft gefangen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, die Heilige Kirche feiert unseren göttlichen Erlöser heute am Fest Christi Himmelfahrt als Triumphator, als Sieger, als Befreier. Die Gerechten des alten Bundes, die Gerechten der vorchristlichen Zeit waren in der Vorhölle gefangen und er allein kann sie befreien. Er führt sie aus der Gefangenschaft hinein in ihr letztes Ziel, in die ewige Glückseligkeit. Und das besingt die heutige Liturgie im Alleluja-Vers Captivam duxit captivitatem. Er führt die Gefangenen als Beute mit sich. Genommen aus dem Psalm 68. Man kann dieses Sätzlein aber auch in einer anderen Weise übersetzen. Und zwar in allen drei biblischen Sprachen, im Hebräischen, im Griechischen, im Lateinischen. Captivam duxit captivitatem kann auch übersetzt werden mit: Er hat die Gefangenschaft gefangen. Und das ist nicht bloß ein Wortspiel, sondern das ist die Wahrheit. So wie wir an Ostern gesungen haben, der Auferstandene hat den Tod getötet. So singen wir jetzt: Der in den Himmel Aufsteigende hat die Gefangenschaft gefangen, die Fesseln gefesselt, den Kerker eingekerkert. Ein wunderbares Loblied auf die Freiheit. Freiheit, welche Parole, welcher Fanfarenschluss. Wer hört dieses Wort nicht gern? Wer ist nicht gerne frei? Der heilige Johannes Chrysostomus sagt: Die Menschen lieben die Freiheit und schätzen sie als höchstes Gut und halten die Knechtschaft für Unglück und Schande. Ja, so ist es auch. Wer möchte nicht frei sein? Wer möchte gefangen sein? Sowohl Gläubige wie Ungläubige, Christus Freund und Feind, alle wollen frei sein. Und Christus preist die Freiheit und die andere Seite preist die Freiheit auch. Nehmen wir einige Zitate aus der Heiligen Schrift. Johannes 8. Kapitel. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und etwas später im 8. Kapitel: Wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wahrhaft frei. Und im 2. Korintherbrief: Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oder im Galaterbrief: Christus hat euch zur Freiheit befreit. Und etwas später: Ihr seid zur Freiheit berufen. Und nun die andere Seite, die auch die Freiheit preisen. Zum Beispiel die Französische Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Oder die Magna Carta der UNO: Die Freiheit der menschlichen Person ist unverletzlich. Oder ein Philosoph Sartre vom 20. Jahrhundert, der die Freiheit maßlos gesteigert hat und seine Philosophie in einem Kernsatz zusammenfasst: Der Mensch ist das, wozu er sich macht. Er selbst, der Mensch, kann in allem sich selbst frei bestimmen. Und so kann er, wenn er ein Mann ist und es nicht sein will, dann kann er sich umoperieren lassen zur Frau. Oder die Frau muss sich nicht einschränken lassen in ihrer Freiheit durch das Kind. Deshalb haben wir Millionen von Abtreibungen. Oder noch weiter: Die moderne Medizin hat angeblich im Jahr 2000 das menschliche Genom entschlüsselt und nun kann sie bestimmen, wie ein Baby aussehen soll und welche Eigenschaften es haben soll. Das sogenannte Retortenbaby oder genfittes Baby, das man sich für 25.000 Dollar bestellen kann. Dann ist ein Kind, soll sein, mathematisch begabt, musikalisch, männlich, mit blauen Augen. Und wenn das Experiment dann daneben geht, was ja oft vorkommt, dann wird es als Second-Hand-Baby um $2000 weiterverkauft. Und letzten Endes steckt dahinter die Freiheit, die der Gottesgegner Luzifer am Schöpfungsmorgen schon ausgerufen hat, non servium. Ich will nicht dienen, ich will frei sein. Wer hat Recht? Wer bringt die wahre Freiheit? Christus oder die Französische Revolution und die UNO? Dazu zwei Beispiele. Das erste Beispiel, der heilige Paulinus von Nola, ein Bischof im 5. Jahrhundert, der für seine Freigebigkeit und Güte weithin bekannt war. Zu ihm kommt einmal eine arme Witwe und klagt, ihr Sohn müsse in die Sklaverei verkauft werden und ob er, der Bischof, ihr nicht helfen könne. Aber der Bischof sagt, gute Frau, ich habe nichts, ich habe gar nichts mehr, aber ich kann mich selbst in die Sklaverei verkaufen. Und er tut es auch und so bleibt der Sohn dieser Witwe frei. Später wird der Bischof wieder aus der Sklaverei zurückgekauft. Und dann das zweite Beispiel, ich habe es irgendwann einmal in der Zeitung gelesen, die Einzelheiten sind mir nicht mehr alle bekannt. Jedenfalls geht es darum, ein super Top-Manager plant minutiös seinen Urlaub irgendwo in einem Luxushotel auf der Karibik. Und dort ist aller Firlefanz und alles Pipapo an Genuss, was man sich nur denken kann, vorhanden, von Golf und Sauna bis hin zu den Frauen und Disco. Und wie nun dieser Businessman seinen Urlaub antritt, da ist auf derselben Etage im Luxushotel ein Behinderter. Und dieser Manager kann diesen Anblick eines Elenden, eines Verkrüppelten nicht ertragen. Er fühlt sich eingeschränkt und verklagt das Touristenbüro, dass sie ihm seinen Urlaub verpatzt hätten, und fordert sein Geld zurück. Wie nun der Prozess ausgegangen ist, das weiß ich nicht, ist auch einerlei, entscheidend ist, wie er hier nach der Freiheit seines Genusses giert. Diese zwei Szenen führen uns drastisch vor Augen, schlagartig vor Augen, die entgegengesetzten Haltungen von Freiheit, die doch mit demselben Wort bezeichnet werden. Der eine gibt aus Mitleid mit einem Elenden sich selbst hin, der andere kann den Anblick eines Elenden schon nicht ertragen. Der eine gibt in innerer Souveränität und innerer Überzeugung sich hin nach dem Wort von Edith Stein, die Selbsthingabe ist die freieste Tat der Freiheit. Und der andere kann in seiner Gier nach Freiheit nicht das geringste Staubkorn von Nichtgenuss ertragen. In einer Freiheit, von der Talleyrand einmal gesagt hat, anspielend auf die Französische Revolution, O Freiheit, wie viele Verbrechen sind in deinem Namen schon begangen worden? Was ist die wahre Freiheit? Die Lösung liegt im Wozu der Freiheit, im Endzweck der Freiheit. Wozu ist die Freiheit da? Ist sie da für meinen Genuss, für meinen Ruhm, für meine Macht? Oder ist sie da für die Liebe, für das Gute, für das Schöne? Nehmen wir ein Beispiel aus dem menschlichen Leben, das Verliebtsein. Die heilige Litwina, eine Heilige aus dem 12. Jahrhundert, soll so überaus schön gewesen sein, dass sie schon mit 12 Jahren eine ganze Reihe von Freiern hatte. Und eine Tochter der heiligen Brigitta von Schweden soll von so großer und hinreißender Schönheit gewesen seien, dass ihr die Freier sogar bis nach Rom nachgefahren sind. Wenn man verliebt ist, dann ist man doch frei. Niemand wird sagen, ich bin gezwungen verliebt, das ist ja unmöglich. Und das können wir von der geschaffenen Schönheit auf die ungeschaffene Schönheit übertragen. Die Schönheit zieht an, sie lockt an, sie fesselt sozusagen die Freiheit. Und so soll es letzten Endes auch mit der Schönheit, der ungeschaffenen Schönheit, dem ungeschaffenen Guten, der ungeschaffenen Wahrheit, das heißt mit Gott selbst sein. Er hat die Freiheit gegeben, damit sie in seiner Unendlichkeit sich auflöse oder in seine Unendlichkeit und seine Herrlichkeit eingehe und darin ihr Ziel und ihre Glückseligkeit finde. Unser Herr ist ja auch Gesetzgeber und er gibt seine Gesetze durch Seligpreisungen. Selig die Armen im Geiste, selig die Friedfertigen, selig die Barmherzigen, selig die reinen Herzen sind. Wer sich seinen Geboten, seinem Willen unterwirft, der wird selig. Und am allerschönsten sehen wir das bei Maria. Maria bezeichnet sich selbst als die Ancilla Domini, als die Magd des Herrn. Und sie ist nicht nur die Magd des Herrn, sondern sie ist die Magd aller und will die Magd aller sein und unterordnet sich so vollkommen dem Willen Gottes und findet dort ihre vollkommene Freiheit und ihre vollkommene Seligkeit. Und deshalb wird sie gepriesen als die allerseligste Jungfrau Maria. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.